Heute Nachmittag möchten wir uns mit den 15 Stufenlieder beschäftigen. Das sind die Psalmen 120 bis 134. Die bilden zusammen eine geschlossene Einheit. 15 Psalmen so sind betitelt mit Stufenlieder. Oder man könnte übersetzen, Lieder der Hinaufzüge. Im hebräischen Text steht immer dieser Ausdruck Shir Ma'alot. Es handelt sich dabei um Gesänge, die während der drei großen Hinaufzüge nach Jerusalem, nämlich zum Passa, zum Pfingst und zum Laubhüttenfest, gesungen wurden. Nach 2. Mose 23, 17 war ja jeder männliche Israelit verpflichtet, unbedingt in Jerusalem zu erscheinen bei diesen Festen. Für die Frauen war es nicht verpflichtend, weil die oft auch mit kleinen Kindern beschäftigt waren, das so Umstände halber nicht möglich war. Sie durften auch gehen, aber waren nicht verpflichtet. Diese Gesänge wurden jeweils unter Flötenbegleitung gesungen auf den Reisen. Die Flötenbegleitung, die hat man hergeleitet aus Jesaja 30 und das mit vollem Recht. In Jesaja 30 geht es im Zusammenhang um die Wiederkunft des Messias zum Gericht. Und dann wird beschrieben, wie der Überrest Israels dann aber Freude haben wird, wenn der Messias kommt. Und diese Freude wird verglichen mit der Freude, die man hatte jeweils bei den Hinaufzügen zu den großen Festen. Ich lese Jesaja 30, 29. Gesang werdet ihr haben, wie in der Nacht, da das Fest geweiht wird. Und Freude des Herzens gleich denen, die unter Flötenspiel hinziehen, um zu kommen auf den Berg des Herrn, zum Felsen Israels. Also die Freude bei der Wiederkunft Christi, die beschrieben wird ab Vers 27, die wird verglichen mit der Freude, die das Volk jeweils hatte bei den Hinaufzügen nach Jerusalem. Wenn sie gingen zu dem Berg des Herrn, das ist der Tempelberg in Jerusalem, der Berg Zion oder Moria, und da wird gesagt, nicht nur zum Berg des Herrn, sondern auch zum Felsen Israels. Dies darum, weil der höchste Punkt des Tempelberges ist ja dieser Fels, der sich heute in der Oma-Moschee befindet. Und darauf war das Allerheiligste gebaut, im ersten und im zweiten Tempel. Darum also die Reise zum Berg des Herrn, zum Felsen Israels. Und hier wird eben gesagt, Freude des Herzens gleich denen, die unter Flötenspiel hinziehen, um zu kommen auf den Berg des Herrn. Von daher war das üblich, insbesondere zur Zeit des Herrn Jesus, zur Zeit der Evangelien, dass man diese Gesänge mit Flötenbegleitung unterstützte. Und wie es auf dem Blatt steht, der Herr Jesus hat von seiner Jugend an diese Lieder mitgesungen, wenn er auch zu diesen obligatorischen Festen nach Jerusalem hinaufreiste. In Lukas 2 wird ja von dem 12-jährigen Jesus gesprochen. Ich lese Lukas 2, 41. Und seine Eltern gingen alljährlich am Passafest nach Jerusalem. Und als er 12 Jahre alt war und sie nach Jerusalem hinaufgingen, nach der Gewohnheit des Festes, und die Tage vollendet hatten, blieb, als sie zurückkehrten, der Knabe Jesus in Jerusalem zurück. Und seine Eltern wussten es nicht. Im Judentum, zur Zeit der Evangelien, wurde ein Jude mit 13 Jahren als volljährig betrachtet. Mit 13 Jahren machte man die Bar Mitzwa. Das ist das Fest, wo ein Kind ein Sohn des Gebots wird. Bar Mitzwa heißt Sohn des Gebots. Ein großes Fest, wo gewissermaßen das Kind den Übergang schafft zum Erwachsenenalter. Und noch heute, wenn in orthodoxen Familien das gefeiert wird, der Vater betet dann und dankt Gott, dass er jetzt entbunden wird von seiner Verpflichtung für seinen Sohn. Denn ab 13 erwartet man, dass ein Mensch nun aus freier Entscheidung die Gebote Gottes einhalten will. Doch interessant so bei der Beurteilung unserer Teenies. Wann sind die als verantwortlich vor Gott zu sehen? Nun, man macht es aber so, dass man also ab 13 mit der Bar Mitzwa verpflichtet war, an diese Feste zu gehen. Aber es war üblich, dass man schon ein bisschen vorher begann, sagen wir mit 12 Jahren, um die Kinder auf diese neue Zeit einzugewöhnen. Und das ist interessant, weil wir eben in Lukas 2, 41 den 12-jährigen Jesus haben, der nun auch mit den Eltern zum Fest hinaufgeht. Verpflichtend war es die zwei hochheiligen Tage der Passawoche. Dann durfte man nach Hause gehen, aber wir sehen, der Knabe Jesus blieb dann weiter in Jerusalem, weil er die ganze Passawoche fertig machen wollte. Also nicht nur die obligatorischen Tage, sondern die ganze Woche. Und die Eltern gingen nach Hause und kamen dann voll Sorge wieder zurück und fanden ihn im Tempel. Dort war er zu Hause. Und das macht nun also deutlich, wenn der Herr Jesus von Nazareth her diese große Reise gemacht hat nach Jerusalem, dann hat er dieses Stufenliedersingen natürlich immer wieder mitgemacht. Und das war üblich, alle Jahre dreimal. Wir sehen das auch sehr schön aus Psalm 122, wie die Thematik eben um dieses Hinaufgehen kreist. Psalm 122, ein Stufenlied oder ein Lied der Hinaufzüge von David. Ich freute mich, als sie zu mir sagten, lasst uns zum Haus des Herrn gehen. Unsere Füße werden in deinen Toren stehen, Jerusalem. Und so weiter. Und wir sehen, der Herr Jesus als 12-Jähriger im Tempel hat seinen Eltern, die besorgt ihm sagten, was hast du uns angetan, dass du da geblieben bist? Wir waren so in Sorge. Dann sagt er, wusstet ihr nicht, dass ich in den Dingen sein muss, die meines Vaters sind? Ihr liebt das Haus Gottes. Das ist genau diese Freude vom Psalm 122, Vers 1. Ich freute mich, als sie zu mir sagten, lasst uns zum Haus des Herrn gehen. Da war er zu Hause. Diese Stufenlieder sind nur zum Teil mit Angaben der Autoren versehen. Vier dieser Psalmen stammen von David, ausdrücklich von David. 122, 124, 131, 133. Und einer stammt von Salomo, das ist der Psalm 127. Salomo hat ja über 1000 Lieder gedichtet. Das berühmteste ist das Shir HaShirim, das Lied der Lieder. Aber eben, er hat auch ein Shir Ma'alot, ein Lied der Hinaufzüge, gedichtet. Und das haben wir auch hier in der Bibel. Die anderen Lieder sind ohne Angabe eines Autors. Es wird also deutlich, die 15 Stufenlieder sind zwar nicht von einem Autor verfasst, und dennoch bilden sie eine Einheit. Weil eigentlich ein einziger Verfasser dahinter steckt, und das ist Gott selber, dahinter steht. Das ist Gott selber. Die Gesamtthematik, werden wir sehen, dieser Stufenlieder hat folgendes Ziel. es geht letztlich darum, die glückliche Gemeinschaft des Volkes Gottes im Tempel zu Jerusalem mit dem Herrn und untereinander. Jetzt ein paar technische Erklärungen zu dem Ausdruck Stufenlieder. Wie gesagt, es steht Ma'alot, das ist die Mehrzahl von Ma'ala, Einzahl. Dieses Wort kann bedeuten Treppe, Hinaufzug und daneben die Mehrzahl Hinaufzüge. Dieser Ausdruck Ma'ala in der Einzahl kommt in Esra 7, Vers 9 vor und dort geht es um Esra, er war in Babylon und wollte zurückkehren mit vielen anderen Juden nach Jerusalem zum Berg Zion. Und in diesem Vers, Esra 7, Vers 9, wird gesprochen von diesem Hinaufzug von Babylon aus dem Irak nach Jerusalem hinauf. Und das wird mit diesem Wort Ma'ala bezeichnet. Und so wird deutlich, also dieses schiere Ma'alot, dieser Ausdruck schiere Ma'alot sollen wir übersetzen, nicht unbedingt mit ein Treppenlied, sondern noch besser als ein Lied der Hinaufzüge oder ein Wallfahrtslied, wobei Wallfahrt, das hat für mich sehr schlechte Assoziationen. Also ich bleibe lieber bei ein Lied der Hinaufzüge. Aber diese Doppelbedeutung Treppe ist interessant, weil im Tempel in Jerusalem zur Zeit der Evangelien, zur Zeit des Herrn Jesus, gab es im Frauenvorhof, das war der größte der inneren Vorhöfe, gewissermaßen die Synagoge unter freiem Himmel. Da fanden die großen Gottesdienste im Tempel statt. Dieser Frauenvorhof hatte ein Podium vorne mit 15 halbkreisförmigen Treppen. Über die kam man empor zum Israelvorhof und dann zum Priestervorhof, wo der Altar war. Durch das gewaltige Nikanor-Tor. Auf diesen 15 halbkreisförmigen Treppen befand sich an diesen Festen der Priesterchor und das professionelle levitische Tempelorchester. Dort haben sie also die Psalmen gesungen und man hat das extra so gebaut, diese 15 Treppen in Analogie zu den 15 Treppen oder Stufenliedern in den Psalmen. Eben, man kam ja hinauf nach Jerusalem, um dort diese Feste zu feiern und die Reisemusik war eben Psalm 120 bis 134. Jetzt wollen wir uns mal fragen, bevor wir zu den Details gehen, so in der Übersicht, für wen sind eigentlich die Stufenlieder geschrieben? Erstens, sie sind geschrieben worden für die Periode des ersten und zweiten Tempels. Ja, eben für die Zeit, als es in Jerusalem einen Tempel gab. Das heißt, circa 1000 vor Christus. Denn im 10. Jahrhundert hat ja Salomo den ersten Tempel gebaut. Bis ins Jahr 70 nach Christus, da haben die Römer den zweiten Tempel verwüstet. Und seither hat das jüdische Volk keinen Tempel mehr. Also in dieser Periode waren diese Stufenlieder ganz wichtig, denn das waren die Reiselieder zum Tempel. Für diese Zeit waren diese Psalmen geschrieben. Aber nicht nur. Sie haben eine ganz besondere Bedeutung bekommen, das ist zweitens, in der Periode nach der babylonischen Gefangenschaft. Die babylonische Gefangenschaft dauerte ja von 605 bis 538 vor Christus. Und dann 538 vor Christus, da wurde das babylonische Reich erobert durch die Perser und Meder. Der damalige persische König Kores, Esra 1 beschreibt das, hat den Juden die Erlaubnis gegeben, aus der Gefangenschaft zurückzukehren nach Zion. Das haben also viele Tausende von Juden damals wahrgenommen. In mehreren Etappen sind Tausende zurückgekehrt aus Babylonien, Persien nach Jerusalem. Und für diese Zeit haben natürlich diese Psalmen eine ganz besondere Bedeutung bekommen. Heraufziehen aus der Gefangenschaft wieder zurück nach Zion. Nach diesen Jahrzehnten der Entfremdung vom Tempel. Aber jetzt haben diese Stufenlieder erst recht eine ganz neue Bedeutung bekommen. Das war ja damals die Rückkehr von einigen Zehntausenden von Juden aus Babylonien, Persien. Aber was erleben wir heute? Heute erleben wir eine Rückkehr des jüdischen Volkes aus allen 5 Kontinenten ins Land der Väter. Und nach Zion. Also haben diese Psalmen eine ganz besondere Bedeutung für diese Rückkehr des jüdischen Volkes aus über 140 Ländern in unserer Zeit. Ich habe geschrieben auf dem Blatt, ab 1882 rechnet man die erste Aliyah. Eine Aliyah, das ist das hebräische Wort für Rückkehr nach Zion. Aliyah heißt wörtlich Hinaufzug. Und wir merken vielleicht, das ist die gleiche Wurzel wie in dem Wort Ma'ala. Ma'ala heißt Treppe oder Hinaufzug. Und Aliyah ist ein anderes Wort mit der gleichen Wurzel für Hinaufzug nach Zion, nach Jerusalem. Die erste Einwanderungswelle von Juden in moderner Zeit fand statt 1882. Damals als Folge der massiven Judenverfolgung unter den letzten Zaren in Russland. Die haben sich gesagt, was können wir tun? Wir werden überall in der ganzen Welt verfolgt. Und das schon 2000 Jahre fast. Wir kehren zurück nach Palästina. Und das hat also einen Einwandererstrom aus dem Norden ins Land der Väter gegeben. Dann kam eine zweite Aliyah, eine dritte Aliyah und so weiter. Bis heute sind nun Millionen zurückgekehrt. Also wir sehen, dieser Hinaufzug heute in der modernen Zeit ist eigentlich noch viel gewaltiger als der damalige Hinaufzug nach der babylonischen Gefangenschaft. Und so haben also diese Psalmen prophetisch erst recht unsere Zeit im Visier, wo es darum geht, dass das jüdische Volk wieder nach Zion zurückkehrt. Aber damit ist die Bedeutung der Stufenlieder natürlich nicht erschöpft. Denn diese Psalmen haben genauso eine wichtige Bedeutung für die Gemeinde Gottes. Also für die Periode der Gemeinde Gottes, der Kirche Gottes, ab Pfingsten 32 nach Christus. Damals in Apostelgeschichte 2, bei der Ausgießung des Heiligen Geistes, ist ja die Gemeinde erst entstanden. Und sie besteht hier auf Erden bis zur Entrückung, wenn Jesus Christus wiederkommt für die Gemeinde. Warum können wir sagen, die Stufenlieder sind für die Gemeinde geschrieben? Ganz einfach, weil es in Römer 15, Vers 4 heißt, denn alles, was zuvor geschrieben ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben. Auf dass wir durch das Ausharren und durch die Ermunterung der Schriften die Hoffnung haben. Das ist ein ganz wichtiger Vers, um zu zeigen, was die Bedeutung des Alten Testamentes ist für Christen. Denn der Römerbrief richtet sich ja an die Gemeinde, an die Kirche in Rom. Kapitel 1. Und da wird gesagt, alles, was zuvor geschrieben worden ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben worden. Man kann also sagen, das Alte Testament ist unter anderem speziell für die Christen geschrieben worden. Und es soll uns eben Mut machen, auszuhalten, eben ausharren, bewirken. Es soll uns ermutigen, damit wir wirklich Hoffnung haben auf Gott. Und in diesem Sinn wollen wir eben auch die Stufenlieder anschauen. Was bedeuten sie für uns? Was haben sie uns zu sagen? Aber es ist wichtig, dass wir eben diese verschiedenen Ebenen der Bedeutung der Stufenlieder unterscheiden. Und dadurch werden wir nicht so schnell einen Wurstsalat machen. Das ist ganz wichtig, dass wir unterscheiden, um zu wissen, wo gehört was hin. Ein weiterer Punkt. Wir finden in diesen 15 Psalmen besondere Stichwörter, die in diesen 15 Psalmen gehäuft vorkommen. Und die gilt es besonders zu beachten, weil die helfen uns zu sehen, was ist eigentlich wichtig, worum geht es in diesen Psalmen. Da sind zum Beispiel die Wörter Segen oder Segnen. Manchmal ist das Wort übersetzt mit Preisen, aber es ist dasselbe. Auf Hebräisch Berech ist Segnen als Verb oder Preisen. Und Beracha, das ist der Segen. Also diese Wörter kommen 10-mal vor in diesen Stufenliedern. Dann haben wir das Wort Shalom. Es ist manchmal übersetzt mit Frieden, manchmal mit Wohlfahrt. Das ist aber immer das gleiche Wort. Ich habe immer auf dem Blatt angegeben, genau wo das Wort, in welchen Psalmen und Versen es vorkommt. Aber dazu kommt, dass 5-mal auch das Wort Jerusalem vorkommt. Und wir merken, das Wort Shalom steckt ja in diesem Namen drin. Jeru heißt Gründung, Shalayim des Friedens. Also dann haben wir wieder diese Wurzel Shalom, die mit Frieden zu tun hat. Und einmal wird der Name Salomo erwähnt, Shelomo, eben im Titel von Psalm 127, das heißt Mann des Friedens oder der Friedliche. Oder Fritz. Das ist Fritz, ja. Fritz kommt ja von Friede, ist der Friedliche. Also Salomo auf Deutsch ist Fritz. Also so haben wir dieses Stichwort oder diese Wurzel 13-mal. Das ist doch wirklich auffällig. Ich habe dann auf dem nächsten Punkt alle Stellen angegeben, wo Jerusalem, eben Jerusalem, Stadt des Friedens, in diesen Psalmen erwähnt wird namentlich. Des Weiteren wird Zion 7-mal erwähnt. Zion ist der Name des Tempelberges in Jerusalem. Oft in der Bibel hat dann Zion auch die Bedeutung der ganzen Stadt, weil gewissermaßen die ganze Stadt durch den Tempelberg charakterisiert ist und dadurch die Bedeutung bekommt. Also alle Stellen, wo Zion vorkommt. Auffällig sind die Gottesnamen. Es lohnt sich, wenn man etwas liest, speziell auf die Gottesnamen zu achten. In diesen Psalmen wird Gott 47-mal Yahweh, das ist der Herr mit Großbuchstaben, wörtlich der Ewige, der Unwandelbare, 47-mal wird er genannt. Aber der Name Gott, Elohim, kommt nur 2-mal vor. Das ist wichtig, weil man kann als Regel sagen, Elohim ist der Name für Gott, der Schöpfer und Erhalter des Weltalls ist. Darum heißt es in der Schöpfungsgeschichte immer, und Gott sprach, und Gott sprach. Im Anfang schuf Gott, Elohim, die Himmel und die Erde. Aber Yahweh ist der Name, den Gott annimmt, wenn er in Beziehung zu Menschen tritt. Es ist auch der Name des Bundesgottes. Gott stellt sich ganz speziell Mose gegenüber vor als Jahwe, wenn es darum geht, dass er mit Israel einen Bund schließen wollte am Sinai. Also Jahwe ist der Name des Gottes, der mit dem Menschen Gemeinschaft haben will. Übrigens, darum wird in 1. Mose 2, wo ja die Erschaffung des Menschen und die Gebote der Mensch bekommen hatte, wird Gott dort immer Jahwe genannt. Allerdings kombiniert, es heißt immer der Herr Gott, weil er ja auch der Schöpfer ist. In 1. Mose 2 ist es immer noch Gott, Elohim, aber weil er so speziell in Beziehung zum Menschen tritt, eben Jahwe. Es ist wahrscheinlich einigen bekannt, in der Bibelkritik, in der liberalen Theologie, hat man das als Anlass genommen, um zu sagen, 1. Mose 1 ist von einem anderen Autor geschrieben worden als 1. Mose 2. Es stammt gar nicht von Mose. Aber das kam nur auf durch ein Unverständnis für die Bedeutung der Gottesnamen. Hätten sie das verstanden, ein geistliches Verständnis gehabt für die Gottesnamen, dann hätten sie gemerkt, nein, Mose hat den Ausdruck Elohim benutzt in Kapitel 1, weil es um den Schöpfer und Erhalter geht. Und in Kapitel 2 hat er dann noch den Namen Jahwe hinzugefügt, weil es dort speziell um den Menschen und Gottes Beziehung zum Menschen geht. Also, was bedeutet das? In den Stufenliedern ist es ganz wichtig, hier geht es darum, dass Gott mit seinem Volk eine Beziehung haben möchte. Es geht um den Gott, der sich erinnert an all seine Versprechungen, die er gegenüber Israel abgelegt hat und die er erfüllen will. Das steht im Vordergrund. Dann sind die Stichwörter wie behüten, wachen, Wächter wichtig. Die Wurzel Shamar kommt 12 Mal vor. Ich habe auch da wieder alle Stellen aufgeführt. Also irgendwie ist das Thema, dass Gott wacht und behütet, ganz wichtig. Und weiter ein Stichwort, Psalm 126, Vers 1, da kommt das Stichwort vor, die Gefangenschaft wenden. Oder noch besser übersetzt, das Schicksal, das Geschick wenden. Es geht dort, 26, 1, um das Schicksal Zions. Als der Herr das Schicksal Zions wendete, waren wir wie Träumende. Der Ausdruck, das Schicksal wenden, das Schicksal Israels wenden, das Schicksal Judas wenden, das ist ein Fachausdruck in der Prophetie und weist immer darauf hin, auf die letzte Phase, wenn Gott Israel endgültig befreien wird, im Blick auf die Wiederkunft Christi in Macht und Herrlichkeit. Ich habe alle Stellen aufgeführt aus dem Alten Testament, wo dieser Ausdruck vorkommt. Aber hier haben wir den Ausdruck, die Gefangenschaft oder das Schicksal Zions wenden. In den Stufenlieder geht es also darum, letztlich um die Befreiung des Tempelberges. Die endgültige Befreiung des Tempelberges. Und das ist natürlich jetzt hochaktuell. Denn womit beschäftigt sich heute die Weltpolitik? Jetzt geht es um den Tempelberg in Jerusalem. Die Palästinenser wollen absolut nicht nachgeben und damit auch die ganze muslimische Welt von vielleicht 1,5 Milliarden Menschen. Die sind absolut nicht bereit, Zion den Juden zu lassen. Und die ganze Welt ist gezwungen, heute Stellung zu nehmen. Und das jüdische Volk sagt, und wir wollen Zion nicht gehen lassen. Das heißt also, die ganze Welt muss sich heute mit der Frage des Tempelberges auseinandersetzen. Und darum, unser Thema ist also hochaktuell. Es geht um die Wende des Schicksals des Tempelberges Zion. Nun, wenn wir gesehen haben, dass Jerusalem eine so wichtige Rolle spielt in diesen Psalmen, dann müssen wir uns fragen, warum. Und damit verbunden, Was ist die Bedeutung des Tempels in Jerusalem, dieses einen Tempels? Und was ist die Bedeutung, wenn das ganze Volk Israel dort versammelt sein soll? Israel hat ja kein Recht, mehr als einen Tempel zu haben. Das wird 21 Mal betont im 5. Buch Mose. Ein Ort, den Gott ausersehen wird für die Opfer. Warum? Ein Tempel sollte als Zeugnis da sein für den einen wahren Gott. Darum wird gesprochen über das Haus Gottes. Gar nicht die Gotteshäuser. Psalm 122, Vers 1. Ich freute mich, als sie zu mir sagten, lasst uns zum Haus des Herrn gehen. Oder Vers 9. Um des Hauses des Herrn, unseres Gottes willen, will ich dein Bestes suchen. Und so weiter. Ein Haus als Zeugnis für den einen wahren Gott. Es wird immer über das Haus gesprochen. Das Tempelhaus. Weiter. In Jerusalem sollte ein geeintes Volk beieinander sein, als Zeugnis für den einen wahren Gott. Das heißt, die Einheit des Volkes Gottes sollte hinweisen auf den einen wahren Gott. Dazu Psalm 133. Das kennen wir wahrscheinlich alle ganz gut. Siehe, wie gut und wie lieblich ist es, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. In Jerusalem soll das ganze Volk versammelt sein und diese Einheit des Volkes sollte ein Zeugnis sein für den einen Gott. Und wenn wir das neutestamentlich sehen, im Blick auf die Gemeinde, der Herr Jesus hat in seinem Gebet in Johannes 17, als die Schatten des Kreuzes auf ihn gefallen waren, so zum Vater gesprochen. Johannes 17, 21. Er bittet für sie, für die Gläubigen, auf dass sie alle eins seien. Gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir. Auf dass auch sie in uns eins seien. Auf dass die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und Vers 23. Nein, Vers 22 doch schon. Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, auf dass sie eins seien. Gleich wie wir eins sind, ich in ihnen und du in mir, auf dass sie in eins vollendet seien und auf dass die Welt erkenne, dass du mich gesandt und sie geliebt hast, gleich wie du mich geliebt hast. Also wir sehen, die Einheit unter den Gläubigen soll ein Hinweis sein auf die Einheit in der Gottheit. Und schauen wir in Psalm 124, Vers 4 wird auch gesprochen in Verbindung in Verbindung mit dem Hinaufgehen nach Jerusalem, wohin die Stämme hinaufziehen, die Stämme des Herrn, ein Zeugnis für Israel zu preisen den Namen des Herrn. Also es sollte ein Zeugnis sein für das Volk Gottes, das mit dem einen Gott verbunden ist. Und noch etwas. Jerusalem sollte als vereinigte Stadt ein Zeugnis sein für den einen wahren Gott. Psalm 122, Vers 3. Jerusalem, die du aufgebaut bist, als eine fest in sich vereinigte Stadt. Vielleicht heißt das in Ihrer Übersetzung in sich geschlossene Stadt. Noch besser ist in sich vereinigte Stadt. Der hebräische Ausdruck hat nichts zu tun mit dem Schließen, aber mit dem Verbinden, Vereinigen. Nun, das ist natürlich sehr interessant für uns. Denn Jerusalem ist eine geteilte Stadt geworden, seit dem Unabhängigkeitskrieg 1948-49. Die UNO wollte ja, dass Ostjerusalem mit dem Tempelberg internationalisiert wird und nicht dem jüdischen Volk gehören sollte. Nur Westjerusalem sollte Israel gehören. Dann wurde der Staat ausgerufen am 14. Mai, am Abend, und unmittelbar darauf kam es zu einer Invasion von etwa 7 Nationen mit voll ausgerüsteten offiziellen Armeen, während Israel damals kaum schwere Waffen hatte, also kaum eine voll organisierte Armee hatte. Die Untergrundarmee von vorher wurde quasi jetzt die offizielle Armee. Und in diesem Krieg hat dann Jordanien den Tempelberg Ostjerusalem an sich gerissen und annektiert. Also nicht besetzt, sondern die haben das annektiert. Obwohl die UNO damals sagte, es soll internationalisiert werden. Und die Juden haben das damals akzeptiert. Weil sie nahmen, was sie bekommen konnten. Und darauf wurde Jerusalem durch eine Mauer getrennt, wie Berlin. In der weiteren Zeit war es absolut verboten für einen Juden, auch nur besuchsweise an die Klagemauer zu gehen, um dort zu beten. Jerusalem war eine geteilte Stadt. Und erst im Sechstagekrieg 1967, als die muslimischen Nationen beschlossen hatten, jetzt, also im Nahen Osten, jetzt soll Israel endgültig vernichtet werden. Und das wurde übrigens so beschlossen im Hotel Palestine in Alexandria. Damals hatte Präsident Nasser hatte so die Führer in der arabischen Welt eingeladen nach Alexandria, in dieses Hotel Palestine, das er extra bauen ließ für diesen Anlass. Ich war einmal dort und habe da ein Cola getrunken. Ja, aber das war ein komisches Gefühl, echt. Nicht, weil es Cola war, aber vor diesem Hotel zu stehen und zu denken, da wurde beschlossen, jetzt schaffen wir Israel endgültig aus der Welt. Und man hat verkündigt über die Massenmedien, jetzt wird ein Blutbad entstehen, sondergleichen. Und dann war Israel gezwungen, den Erstschlag zu machen, um überleben zu können. Das war der Sechstagekrieg, ein Dreifrontenkrieg. In 6 Tagen waren alle Feinde geschlagen, an allen Frontabschnitten, und der Tempelberg war erobert. Die Mauer wurde abgerissen, Jerusalem wurde vereinigt. Und nun, wenn man das so liest, unter diesem Hintergrund, Psalm 122, Vers 3, Jerusalem, die du aufgebaut bist, als eine fest in sich vereinigte Stadt, dann hat das natürlich aus unserer Sicht heute eine so tiefe Bedeutung. Und jetzt die Weltpolitik, womit beschäftigt sie sich? Jerusalem soll geteilt werden in einen israelischen Teil und einen palästinensischen Teil. Wobei der Tempelberg, das Herzstück, soll eben im palästinensischen Teil sein. Und die Muslime sagen, da gibt es überhaupt nichts zu diskutieren. Dieser Berg gehört uns, da haben Juden überhaupt nichts zu suchen. Also unter diesem Hintergrund ist die Jerusalem als vereinigte Stadt, als Zeugnis für den einen wahren Gott, natürlich etwas ganz Hochaktuelles und Herzbewegendes. Also wir sehen ein Tempel als Zeugnis für den einen Gott, ein geeintes Volk als Zeugnis für den einen Gott und eine vereinigte Stadt als Zeugnis für den einen wahren Gott. Ja, jetzt können wir zur Pause. Die Stufenlieder sprechen sehr viel über Israels Leiden. Einmal wird, wie wir noch sehen werden, im Psalm 133, allerdings in bildlicher Sprache, über die Spaltung Israels gesprochen. Nach dem Tode Salomos. Salomo ist ja am Ende seines Lebens von Gott weggekommen. Und Israel ist ihm auf dem Weg gefolgt, wurde als Gericht Gottes Israel zertrennt in 10 Stämme im Norden und in die 2 Stämme im Süden. Das war ein Gericht Gottes, aber bedeutete Leiden für Israel. Dann wird in diesem Psalmen gesprochen über Israels Zerstreuung unter die Völker. Nicht wahr? Bereits damals bei der babylonischen Gefangenschaft wurde das jüdische Volk weggeführt in den Irak, aber nach einigen Jahrzehnten durften sie zurückkehren. Die 10 Stämme im Norden hingegen, die wurden schon ab 721 vor Christus weggeführt nach Assyrien und zerstreut. Und noch schlimmer, im Jahr 70, also keine 40 Jahre nach der Kreuzigung, da wurde Jerusalem zerstört und das jüdische Volk in alle 5 Kontinente zerstreut. Und zwar in einem Jahrhunderte dauernden Prozess. Also das Thema Zerstreuung des Volkes wird uns beschäftigen. Dann finden wir in diesen Psalmen auch das Thema der Verfolgung Israels. Wenn wir denken, seit dem Jahr 70 bis heute sind 13 Millionen Juden umgekommen. Also Verfolgung durch alle Jahrhunderte hindurch. Und dann Spott und Verachtung. Psalm 123. Das war ja auch ein Thema, das das jüdische Volk begleitet hat. In der Zerstreuung, in den Verfolgungen, dieser ausgesprochene Judenhass, diese Verachtung des von Ghetto zu Ghetto wandernden, heimatlosen Juden. Aber wir werden auch sehen, besonders Psalm 130 beschäftigt sich mit der Sündenlast des Volkes Gottes und den Leiden, die damit verbunden sind. Jetzt gehen wir einfach Psalm für Psalm durch. Ich lese zunächst Psalm 120. Den habe ich betitelt mit Die jüdische Not in der russischen und arabischen Diaspora. Diaspora ist der Fachausdruck in der Geschichte für jüdische Zerstreuung. Psalm 120. Ein Lied der Hinaufzüge. Zu dem Herrn rief ich in meine Bedrängnis, und er erhörte mich. Der Herr, Herr, errette meine Seele von der Lippe der Lüge, von der Zunge des Truges. Was soll man dir geben und was dir hinzufügen, du Zunge des Truges? Scharfe Pfeile eines Gewaltigen, samt glühenden Kohlen der Ginster. Wehe mir, dass ich weile in Mesech, dass ich wohne bei den Zelten Kedars. Lange hat meine Seele bei denen gewohnt, die den Frieden hassen. Ich will nur Frieden. Shalom. Auf Hebräisch. Ich will nur Frieden, aber wenn ich rede, so sind sie für Krieg. Der Psalm beginnt mit Dank für die Rettung aus den Nöten. Die Stufenlieder beginnen also bereits mit dem Vorausblick, wie Gott schließlich Israel befreit. Hier erhörte mich. Dann die Verse 2 bis 4 eigentlich, beschäftigen sich mit dem Problem der Lüge. Wie Israel unter der Lüge seine Feinde zu leiden hat. Und Die Verse 5 bis 7 beschäftigen sich mit dem Problem des Friedenshasses und des Krieges, unter dem Israel zu leiden hat. Diese Lügenzunge wird verglichen in Vers 4 mit scharfen Pfeilen, und zwar Pfeile von glühenden Kohlen der Ginster. Die Ginster hat ein Holz, das überdurchschnittlich lange brennt. Also der Brennwert ist höher als das durchschnittliche Holz. Und so wird das Holz diese scharfen Pfeile gewissermaßen als brennende Pfeile von Ginsterkohlen verglichen. Jetzt haben wir den Ausdruck mäßig in Vers 5. Wehe mir, dass ich weile, wörtlich im Hebräischen, dass ich als Fremdling weile, in mäßig. Da haben wir also die Zerstreuung Israels. Was ist mäßig? Das kommt schon vor in 1. Mose 10, Vers 2. Ist einer der Söhne, mäßig war einer der Söhne von Japhet. Die Japhetiten sind ja hauptsächlich nach Europa ausgewandert, nach der Sintflut. Und mäßig kennt man aus der Geschichte als die Moskowiter. In der Antike kannte man diesen Stamm als Leben zwischen dem Schwarzen und dem Kaspischen Meer. Und die Moskowiter sind einer der Stämme, die das spätere Russland dann gebildet haben. Auch die Tobeliter zum Beispiel, das ist Tubal, kennt man auch aus 1. Mose 10. Das sind Völker, die also zu den Vorfahren der Russen gehören. Sehr wahrscheinlich geht der Städtename Moskau, M-S-K, zurück auf diesen Stammesnamen Mesech. Oder ursprünglich haben wir es in Hebräisch ausgesprochen als Meshek. Moskau, Meshek. Gut. Übrigens wird ja auch der Angriff in der Endzeit in Hesekiel 38 aus dem äußersten Norden bezeichnet als Mesech und Tubal. Das sind also wieder diese Stämme, die an der Wurzel des russischen Volkes liegen. Und von dort her wird in der Endzeit dann noch ein massiver Angriff auf Israel kommen. Das so nebenbei. Aber jetzt haben wir hier diese Aussage, wehe mir, dass ich weile in Mesech. Da haben wir speziell die Zerstreuung dem russischen Volk im Visier. Dabei müssen wir uns vor Augen halten, dass ein ganz besonders großer Teil der Juden, die sind ja ins russische Gebiet zerstreut worden, beziehungsweise in das Gebiet der ehemaligen Sowjetunion, das dann unter russischer Herrschaft stand. Und ich habe auch erklärt, dass die erste Einwanderung, die erste Aliyah 1882 von Russland her gekommen ist. Die haben sich damals so sagen können, wehe mir, dass ich weile in Mesech, wo sie dauernd Hass und Lug über sich gehen lassen mussten. Lug, dass es zum Beispiel eine zionistische Verschwörung gäbe und dass man darum die Juden hassen müsste. So wurde dauernd gelogen gegen das jüdische Volk. Und wenn man heute bedenkt, der größte Teil der Einwanderung in Israel kommt aus den Ländern der ehemaligen Sowjetunion. Also dieses Mesech hat es schon in sich. Dann haben wir aber weiter Kedar. Wehe mir, dass ich weile in Mesech, dass ich wohne bei den Zelten Kedars. Kedar ist ein arabischer Stamm, der von Ismael herkommt. 1. Mose 25, Vers 13. Also Kedar steht speziell für die arabischen Völker. Und dabei ist es ja interessant, dass der Islam kommt aus den arabischen Stämmen in Saudi-Arabien. Muhammad selber betrachtete sich als ein Nachkomme von Ismail. Und darum ist im Islam eben Ismail so wichtig, im Gegensatz zu Isaak. Es ist eigentlich ein Erbstreit. Gott hat das Land Israel Isaak zugesprochen und nicht Ismail. Und damit auch den Tempelberg. Aber Ismail möchte gerne den Tempelberg besitzen nun und um keinen Preis an Isaak zurückgeben. Es ist interessant, dass übrigens auch im Jahr 70 nach Christus, als der Judenstaat zusammengeschlagen wurde durch die Römer, da hat es Fluchtwellen gegeben von Juden, die entkommen konnten, nach Saudi-Arabien. Die haben sich also dort unter den arabischen Stämmen angesiedelt. Übrigens in Medina, das frühere Yathrib, das war ja die Stadt, die dann besonders wichtig war bei der Entstehung des Islam. Yathrib, Medina, die Stadt des Propheten, des falschen Propheten Muhammad, die beinhaltete drei israelitische, jüdische Stämme. Und nur zwei arabische. Also die Stadt war ganz stark jüdisch geprägt. Und diese Juden wollten sich dann dem Islam nicht unterwerfen. Und deshalb wurden diese Stämme eine nach dem anderen vertrieben. Und der letzte wurde brutal liquidiert. Also die Männer wurden abgeschlachtet und Frauen und Kinder wurden versklavt und so weiter. Ganz, ganz schlimm. Also da haben wir diese Not, wehe mir, dass ich wohne bei den Zelten Kedars. Aber nicht nur in den ismailitischen Gebiet selber, direkt waren Juden in der Zerstreuung, sondern der Islam hat sich ja in den ganzen, im ganzen Nahen Osten und Nordafrika sehr schnell verbreitet und hat den Islam diesen Völkern aufgezwungen, wo sie nicht freiwillig das annehmen wollten, und damit auch die arabische Sprache überall eingeführt. Wenn man heute spricht von Arabern, dann heißt das nicht, dass die alle miteinander verwandt sind, aber dass die alle Arabisch sprechen. Und die sind bislang alle dominiert worden durch Ismail. Und in der ganzen islamischen Welt, durch Ismail gekennzeichnet ist, und hier symbolisch durch Kedar, also symbolisch stellvertretend, da hat es eine große, große jüdische Gemeinschaft gegeben. Und die auch durch die Geschichte hindurch viel zu leiden hatten von Seiten des Islam. Und die ersten Erfahrungen von Muhammad mit den Juden und gerade auch diese brutale Judenvernichtung in Medina, das hat die ganze spätere islamische Haltung gegenüber den Juden massiv geprägt. Also, wenn man das so liest unter diesem Hintergrund, dann hat dieser Vers schon viel zu sagen. Mesech und Kedar. Und dann sagt der Psalmist, lange hat meine Seele bei denen gewohnt, die den Frieden hassen. Der Islam ist gekennzeichnet durch Liebe zum Krieg. Es ist eine kriegerische Religion. Darum in der islamischen Lehre wird die Welt eingeteilt in Darul Islam. Das ist das Gebiet, das der Islam erobert hat. Wörtlich Haus des Islam. Der Rest der Welt heißt Darul Harb, das heißt das Haus des Schwertes. Der ganze Rest der Welt ist noch durch das Schwert zu erobern. Und als Beweis für die Richtigkeit der Religion wird der Erfolg, der militärische Erfolg des Islam in der Vergangenheit wesentlich gezeigt. Und da sagt der jüdische Psalmist, oder der israelitische Psalmist, lange hat meine Seele bei denen gewohnt, die den Frieden, die Shalom hassen. Ich will nur Shalom, aber wenn ich rede, so sind sie für Krieg. Wir gehen weiter zum nächsten Psalm, 121. Ein Lied der Hinaufzüge. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, woher meine Hilfe kommen wird. Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird nicht zulassen, dass dein Fuß wanke. Dein Hüter schlummert nicht. Siehe, der Hüter Israels nicht schlummert, noch schläft er. Der Herr ist dein Hüter. Der Herr ist ein Schatten über deiner rechten Hand. Nicht wird die Sonne dich stechen des Tages, noch der Mond des Nachts. Der Herr wird dich behüten vor allem Übel. Er wird behüten deine Seele. Der Herr wird behüten deinen Ausgang und deinen Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Wir sehen sehr schnell bei diesem Psalm, besonders wenn man es auch so betont, dass es sich lohnt, auf bestimmte Stichworte zu achten. Also wenn man auch an einen Bibeltext oder an irgendeinen Psalm herangeht, es ist wichtig, sich zu fragen, wo haben wir Wörter, die sich besonders oft wiederholen? Und diese Wörter, die können wir dann als Schlüsselwörter erkennen, um so eine Gesamtaussage eines Bibelabschnittes oder eines Psalmes besser erfassen zu können. Darum, also wenn wir so Psalm für Psalm durchgehen, da können wir nämlich auch automatisch lernen, wie legt man die Bibel aus? Wie geht man an einen Bibeltext heran? Wie kann man sich zum Beispiel auch vorbereiten für eine Bibelarbeit, für einen Hauskreis oder für eine Predigt? Also das soll also als Nebeneffekt auch noch vielleicht herauskommen und Anregungen geben. Es geht also darum, wie das Stichwort zeigt, Israel wird von Gott behütet. Das ist ganz wichtig. Ich habe unter Punkt 2 hier geschrieben, behüten, wachen, Wächter. Das ist alles von der Wurzel Shamar auf Hebräisch. Und das kommt 6-mal vor in diesem Psalm. 2-mal kommt das Wort Hilfe vor. Und was hat das zu sagen? Ein Volk, das dauernd durch die Jahrhunderte hindurch gehasst, in aller Welt Verfolgung und Leid erlitten hat, durfte und darf sich abstützen auf Psalm 121. Aber es ist jemand da, der uns als Volk behütet. Und so hat der Herr Jesus gesagt in Matthäus 24, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis all dieses geschehen ist. Matthäus 24, Vers 34. Das meint hier nicht diese Generation. Nicht wahr? Herr Lindsay hat ja die Berechnung gemacht, eine Generation dauert 40 Jahre. 1948 war ist der Staat Israel gegründet worden, also 40 Jahre, 1988, da ist die Zeit der Wiederkunft Christi. Und es ist nichts geschehen. Und das hat bei so vielen Christen die Enttäuschung, die tiefe Enttäuschung ausgelöst über das Studium biblischer Prophetie, sodass sich viele, viele evangelikale Christen davon abgewandt haben. Ganz enttäuscht. Aber solche Dinge, das wussten wir doch immer, das dürfen wir nicht tun, solche Berechnungen machen. Man soll hier dieses Wort nicht mit Generation, das griechische Wort an sich kann das bedeuten, aber es kann eben auch gleichzeitig bedeuten Geschlecht im Sinn von Volksstamm. Also dieser Volksstamm, damit ist das Volk Israel gemeint, der Feigenbaum von vorher, wird nicht vergehen, bis alles dieses geschehen ist. Das ist eine Aussage, die betont, Israel wird nie vernichtet werden können. Obwohl man das dauernd versucht hat. Man hat schon in Ägypten, vor 3.500 Jahren, hat man versucht, dieses Volk auszurotten, indem man alle kleinen Knaben ermordete. Und so durch die ganze 3.500-jährige Geschichte hindurch, denken wir zum Beispiel noch an Haman, der alle Juden von Äthiopien bis nach Indien vernichten wollte, denken wir an alle Vernichtungen bis ins 20. Jahrhundert, aber nie ist es gelungen. Denn da ist ein Gott, der Israel behütet. Und nun, wenn wir den jüdischen den jüdischen Bezug sehen, dann müssen wir auch immer wieder denken an uns. Dieser selbe Gott ist es, der uns behütet und uns durchs Leben mit all seinen Klippen hindurchführen will. Nun ist es interessant, dass dieser Psalm beginnt mit dem Blick zu den Bergen. Man kann es übersetzen als Frage oder als Aussage. Ich erhebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher wird mir Hilfe kommen? Oder von woher mir Hilfe kommen wird? Nun, die Aussage, als Aussage ist das sehr bedeutsam, denn Berge, bestimmte Berge spielen in der Geschichte Israels im Blick auf die Rettung und Bewahrung eine große Rolle. Nicht wahr, wenn man nach Jerusalem hinaufgeht, auf welche Berge schaut man? Auf den Berg Zion, das ist der Tempelberg. Und dann nach Osten, das ist der Ölberg. Und dann nach Nordwesten, das ist Golgatha, der Nachbarhügel. Nun, alle diese Hügel haben eine große Bedeutung in der Geschichte Israels. Auf Golgatha hat der Herr Jesus durch das Kreuz Frieden mit Gott gemacht. Und das ist die Grundlage für einen zukünftigen Frieden für Israel. Und das ist die Grundlage, dass Israel, der Überrest Israels in der Zukunft einmal von Gott aus allen Nöten herausgeführt wird. Aber es ist auch die Grundlage für unsere Errettung, das Kreuz von Golgatha. Dann aber der Ölberg, das ist der Berg, wo der Herr Jesus in Apostelgeschichte 1 aufgefahren ist zum Himmel. Und dort hat er das Mandat, den Auftrag für die Weltmission gegeben. Ein Vier-Punkte-Programm. Ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in Judäa, in Samaria und bis an das Ende der Erde. Das ist der Berg der Weltmission. Von dort aus ist die Weltmission zu begründen. Die Millionen von Menschen in allen 5 Kontinenten Rettung durch den Glauben allein gebracht hat. Aber nach Sacharja 14,3 wird der Herr Jesus in der Zukunft als Richter der Welt dort zurückkehren. Ich lese, und der Herr wird ausziehen und gegen jene Nationen streiten. Wie an dem Tag, da er streitet, an dem Tag der Schlacht. Und seine Füße werden an jenem Tag auf dem Ölberg stehen, der vor Jerusalem gegen Osten liegt. Da kommt der Messias in der Zukunft als Richter der Welt, um Israel aus den letzten Nöten zu befreien. Dann geht der Herr Jesus vom Ölberg hinüber zum Tempelberg Zion, Jesaja 31, Vers 4. Dort haben wir die Fortsetzung, aber wir müssen ein bisschen zurückblättern. Denn also hat der Herr zu mir gesprochen, wie der Löwe und der junge Löwe gegen den, der Hirtenmenge zusammengerufen wird, über seinem Raub knurrt, vor ihrer Stimme nicht erschrickt und sich vor ihrem Lärm nicht ergibt. Also wird der Herr der Heerscharen herniedersteigen, um auf dem Berg Zion, ja, auf seinem Hügel zu streiten. Gleich schwebenden Vögeln, also wird der Herr der Heerscharen Jerusalem beschirmen. Beschirmen und erretten, schonen und befreien. Sehen wir, wer hinübergeht geht und kämpft auf Zion, da wird die endgültige Befreiung Zions stattfinden. Also dieser Blick zu den Bergen, der hat's in sich. Und dieser Gott wird bezeichnet als der Himmel und Erde gemacht hat. Psalm 121, Vers 2. Dieser Ausdruck kommt noch zweimal vor in den Stufenliedern und bezeichnet Gott eben als den mächtigen Herrn, der den ganzen Kosmos in seiner Hand hat und darum auch Israel, auch uns bewahren kann. Dann gehen wir zu Psalm 122 Und hier haben wir das Thema Frieden für Jerusalem und den Tempel. Ein Lied der Hinaufzüge von David. Ich freute mich, als sie zu mir sagten, lasst uns zum Haus des Herrn gehen. Unsere Füße werden in deinen Toren stehen, Jerusalem. Jerusalem, die du aufgebaut bist als eine fest in sich verbundene oder vereinigte Stadt, wohin die Stämme hinaufziehen, die Stämme des Herrn. Ein Zeugnis für Israel, zu preisen den Namen des Herrn. Denn dort stehen die Throne zum Gericht, die Throne des Hauses Davids. Bittet um den Frieden, Shalom, Jerusalems. Es gehe wohl denen, die dich lieben. Wohlfahrt, Shalom, sei in deinen Festungswerken. Sichere Ruhe in deinen Palästen. Um meiner Brüder und meiner Genossen willen will ich sagen, Wohlfahrt, also Shalom sei in dir. Und des Hauses des Herrn, um des Hauses des Herrn, unseres Gottes willen, will ich dein Bestes suchen. Wir merken sofort, da ist das wichtige Stichwort Shalom, Wohlfahrt, Frieden, in den Versen 6, 7 und 8. Und dann die Stadt heißt Jerusalem, die dreimal erwähnt wird in den Versen 2, 3, 6. Und darum habe ich als Titel gegeben, Frieden für Jerusalem. Und es geht im ersten und im letzten Vers ausgesprochen um das Haus Gottes, das ist ein Tempel. Frieden für Jerusalem und den Tempel. Vers 3 haben wir eigentlich schon betrachtet. Jerusalem, die du aufgebaut bist, als eine fest in sich vereinigte Stadt. Ich habe schon erklärt, Jerusalem wurde im Unabhängigkeitskrieg 1948-49 getrennt. Getrennt durch eine Mauer wie Berlin, aber 1967 erobert im Sechstagekrieg. Das war ganz dramatisch. Nicht wahr? In den ersten Kriegsstunden hat ja die israelische Armee die Luftwaffe von Ägypten und Syrien weitgehend am Boden vernichtet. Und zum Teil sogar im Irak. Die sind also mit Flugzeugen im Tiefflug über die Flugplätze dort hinweggeflogen. Es gibt auch einen Film, wo man das sieht, wie die fliegen also über den Flugplatz hinweg. Die Flugzeuge sind schön stationiert, eines nach dem anderen. Und ein Flugzeug nach dem anderen wird vom gleichen Flugzeug abgeschossen und geht in Rauch auf. Und in dem Moment, wo sie das gemacht haben, waren die Piloten unterwegs zu den Flughäfen, um als Luftwaffe aufzusteigen. Also ihre Flugzeuge waren vorher bombardiert, bevor sie überhaupt einsteigen konnten. Ganz dramatisch. Aber das wusste man alles im Westen nicht. Der Westen dachte, jetzt kommt das Ende Israels. Und Nasser hat von Ägypten aus nach Jordanien telefoniert, König Hussein, du musst unbedingt in den Krieg eintreten. Wir haben gewaltige Erfolge. Das ist eine Lüge. Und Hussein wurde gewarnt von Israel, wenn du eingreifst, wird das schwere Konsequenzen haben für dich. Er hat aber der Lüge geglaubt und dann begann er von Ost-Jerusalem, mit dem Tempelberg, da begann er mit schweren Waffen auf die andere Seite der Mauer hinüber zu schießen. Und dann bekam ein Fallschirmspringertrupp den Befehl, Altstadt und Tempelberg einzunehmen. Das war am dritten Tag, am Mittwoch, in einer sagenhaften Aktion sind die dann von Norden her durch das Stephanstor in die Altstadt eingedrungen und haben den Tempelberg samt der ganzen Altstadt erobert. Und dann am Schabbat war Ruhe, am Samstag. Also unglaublich. Und was man damals im jüdischen Volk empfunden hat, als man zurückkehrte nach Zion, nach 2000 Jahren, das kann man sich kaum gefühlsmäßig kann man das kaum nachvollziehen. Und darum wurde dann 1980, also die Mauer war schon längst abgerissen, Jerusalem vereinigt, aber 1980 wurde in der Knesset das Jerusalemer Gesetz absolviert. Das bedeutete die Annektierung Ostjerusalems. Es ist kein besetztes Gebiet, sondern es gehört 100% zu Israel. Wird nie mehr zurückgegeben und man hat Jerusalem als ewig unteilbare Stadt erklärt. Das war 1980, jetzt sind wir im Jahr 2000. Und die ganze Welt sagt, die Stadt muss geteilt werden. Was würden die Deutschen sagen, wenn man sagt, Berlin muss geteilt werden? Ja, gut. Das zeigt so die Dramatik, die da zum Ausdruck kommt. Und der ganze Psalm geht darauf hinaus, ich will beten und das Beste suchen für Jerusalem, dass Jerusalem echte, wirkliche Wohlfahrt und echten Frieden genießen darf. Wir gehen weiter zu Psalm 123. Also gehen wir wieder eine Treppe höher, ja? Im Frauenvorhof. Ein Lied der Hinaufzüge. Ich hebe meine Augen auf zu dir, der du thronst in den Himmeln. Siehe, wie die Augen der Knechte auf die Hand ihres Herrn, wie die Augen der Magd auf die Hand ihrer Gebieterin, also sind unsere Augen gerichtet auf den Herrn, unseren Gott, bis er uns gnädig ist. Sei uns gnädig, Herr, sei uns gnädig, denn reichlich sind wir mit Verachtung gesättigt. Reichlich ist unsere Seele gesättigt von dem Spott der Sorglosen, mit der Verachtung der Hoffärtigen. Wir sehen, dieser Psalm schließt gewissermaßen an 121 an. Ich hebe meine Augen zu den Bergen. Und jetzt, ich hebe meine Augen auf zu dir, der du thronst in den Himmeln. Hier haben wir wieder verschiedene Schlüsselwörter. Ein Schlüsselwort ist Augen, das viermal vorkommt. Meine Augen zu dir, wie die Augen der Knechte, wie die Augen der Magd. Also sind unsere Augen. Dann haben wir ein Schlüsselwort gnädig, dreimal in den Versen 2 und 3. Bis er uns gnädig ist. Sei uns gnädig, sei uns gnädig. Und dann das Wörtchen bis. Es kommt zwar nur einmal vor, aber im ganzen Psalm ist das ein Schlüssel, um den Psalm überhaupt zu verstehen. Denn all dieses Schauen auf Gott geht letztlich darauf, bis. Das ist das Ziel der Verse 1 bis 3. Bis der Herr gnädig ist. Das Wörtchen bis weist hin auf eine bestimmte Zeit, wo Gott endlich Israel Ruhe geben wird. Aber wann ist diese Zeit? Schon die Jünger haben den Auferstandenen gefragt, stellst du in dieser Zeit dem Israel das Reich, das Königreich, wieder her? Das war in Apostelgeschichte 1, Vers 7. Und dann hat der Herr gesagt, es ist nicht eure Sache, Zeiten und Zeitpunkte zu wissen, oder wörtlich sogar zu erkennen, überhaupt dazu zu kommen, das zu wissen, die der Vater in seine eigene Gewalt gesetzt hat. Der Herr hat ihnen also nicht gesagt, wann das Bis ist. Sie wollten das gerne wissen. Aber nun ist es höchst bemerkenswert, wie in anderen wichtigen prophetischen Schriftabschnitten dieses Bis vorkommt. Matthäus 23, Vers 39. Wo der Herr Jesus so über Jerusalem klagt, kurz vor seiner Verwerfung und Kreuzigung. Ich lese Matthäus 23, Vers 37. Jerusalem, Jerusalem, die da tötet die Propheten und steinigt, die zu ihr gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küchlein versammelt unter ihre Flügel, und ihr habt nicht gewollt. Siehe, euer Haus, das ist das Tempelhaus, wird euch Wüste gelassen. Denn ich sage euch, ihr werdet mich von jetzt an nicht sehen, bis ihr sprecht, gepriesen sei der, der kommt im Namen des Herrn. Er sagt voraus, Jerusalem, euer Tempel wird verwüstet und ihr werdet mich dann nicht mehr sehen, bis der Moment kommt, wo ich wieder erscheine und ihr mich willkommen heißen werdet mit dem Psalm 118, gepriesen oder willkommen sei der, der kommt im Namen des Herrn. Nun, dieses Wort, von nun an werdet ihr mich nicht mehr sehen, bis ihr sprecht, das ist die Zeit, wenn der Herr Jesus kommt für Israel, wenn er dann willkommen sein wird. Dasselbe bis in Lukas 13, 35, das ist eine Parallelstelle, dann Lukas 21, Vers 4. Und sie werden fallen, es geht um das Jahr 70, Zerstörung Jerusalems, und sie werden fallen durch die Schärfe des Schwertes und gefangen weggeführt werden unter alle Nationen. Und Jerusalem wird zertreten werden von den Nationen, bis dass die Zeiten der Nationen erfüllt sein werden. Vers 27. Und dann werden sie den Sohn des Menschen kommen sehen, in einer Wolke mit Macht und großer Herrlichkeit. Also da haben wir wieder dieses Bis, die Zerstreuung der Juden unter den Völkern, bis an die Zeit kommt, wo er die Herrschaft antreten wird. Und ich habe auf dem Blatt jetzt noch weitere Stellen angegeben, die kann man für sich selber lesen, wo überall dieses Bis in der Prophetie eine große Rolle spielt. Jetzt das Bild von Psalm 123, Vers 2, dieses Blicken auf die Hand des Herrn, das muss man aus der Kultur heraus erklären. Früher war das so, es gibt es manchmal noch in gewissen ganz guten Restaurants, wenn Knechte oder Mägde nichts zu tun hatten, dann standen sie bereit und schauten immer auf die Hand des Herrn oder auf die Herrin, bis sie ein Handzeichen gab. Und dann wurde sofort gearbeitet. Also man war nicht mit irgendwas beschäftigt, sondern immer darauf aus, wenn man nichts zu tun hatte, zu wissen, wann man etwas zu tun hat. Und das ist das Bild. Siehe, wie die Augen der Knechte auf die Hand ihres Herrn. Man schaut also immer darauf, bis man einen Wink bekommt. Und so sagt der Psalmist, so schauen wir auf dich, Herr, bis du uns gnädig bist. Bis du quasi das Handzeichen gibst für die Zeit der Gnade, wo uns nun endgültig Befreiung zuteil wird. Und dann in den letzten Versen wird noch gesprochen darüber, wie das jüdische Volk sich bei Gott die Not ausschüttet über diese Verachtung und diesen Spott, mit dem sie gesättigt worden sind. Man denke nur an die Zeit des Dritten Reiches, aber das war ja nur ein Ausschnitt, mit welchen Schimpfnamen Juden betitelt worden sind. Aber sie bringen das alles hier vor Gott und warten, bis er gnädig sein wird. Also Psalm 123 ist das Warten auf die Zeit, bis Gott gnädig eingreift.